Breitband auf Deutschlandradio Kultur, wo wir häufig über Hate Speech, Mobbing oder soziale Umgangsformen in sozialen Netzwerken reden. Jetzt gibt es ein neues Kapitel, das diskutiert wird, SIF-Twitter. Damit wird eine Ansammlung von Accounts bezeichnet, die als Hass-Community auch benannt werden. Und wenn man sich die Tweets durchliest, wird auch schnell verständlich, warum.
Im Gegenteil zu vielen anderen Fällen haben sich aber SIF-Twitterer direkt zur Diskussion zu Wort gemeldet. Hass sei eine Übertreibung empfindlicher Menschen, die nicht mit Ironie umgehen können, meinen die. Azadeh Peschman hat versucht, die Fronten zu klären.
Ich habe nichts gegen Transsexuelle im Allgemeinen, aber gegen diesen Reichert-Bursche im Speziellen. Was für eine Verschwendung von Sauerstoff.
Es erinnert an eine unerträgliche Szene auf dem Schulhof. Ein Schüler wird von einer größeren Gruppe fertig gemacht, beleidigt und angepöbelt.
Ich hasse
ihn! Jusos, grüne Jugend, Poetry Slams, Gender Studies. Hängt euch doch einfach ein Schild mit Opfer um den Hals. Geht schneller.
Die Dynamiken im Netz funktionieren ähnlich, zum Beispiel auf Twitter. Auch hier trifft es oft Außenseiter, Feministinnen, Transmenschen, Menschen, die in irgendeiner Weise Machtverhältnisse kritisieren. Mittlerweile sind es nicht nur ein oder zwei Ausnahmen, sondern eine Vielzahl von Accounts, die direkt mit Nutzern in Kontakt treten, auf ihre Tweets antworten oder Hashtags erfinden, um jemanden vorzuführen. Als SIF-Twitter oder RU-Trollring wird diese Art der Community beschrieben. Christoph Kappes, Blogger und Online-Berater, beobachtet das Phänomen. Es zu beschreiben?
Ist wirklich nicht leicht, weil das Einzelpersonen sind, deren Zusammenhalt mal fester und mal loser ist. Das wirkt im Grunde wie ein Freizeitspiel, wo Menschen vielleicht nicht mehr wahrnehmen, was sie da mit anderen machen. Und hier wird diese Grenze regelmäßig überschritten.
Seitdem der Artikel SIF-Twitter, Informationen über die schlimmste Hass-Community im Netz, veröffentlicht wurde, zieht die Diskussion weite Kreise. Erstmals wurde diese unorganisierte Community mit ihren Konten auf einer Liste veröffentlicht. Einer auf dieser Liste ist Online-Journalist Boku. Er sieht sich als Opfer einer Kampagne gegen ihn und bestreitet, dass es SIF-Twitter gäbe. Warum werden dann unter diesem Hashtag frauenverachtende und rassistische Tweets gepostet?
Die mag es geben, das hier ist schließlich das Internet. Aber daraus eine im Untergrund organisierte Bande zusammen zu fantasieren, grenzt schon ziemlich an Verschwörungstheorie.
Es stimmt zwar, dass sich zwischenzeitlich unter den gelisteten SIF-Twitter-Accounts auch unbedenkliche Nutzer wie das Hate-Magazin befanden. Trotzdem gibt es immer noch Inhalte, die eine andere Sprache sprechen.
Ich will dich anspucken, du Untermensch gehörst vergewaltigt.
Du warst einfach nur zu hässlich für einen Mann, der mit dir Kinder will.
Würde Hübscherei ficken, aber nur um sie anspucken zu können, ohne dass es beleidigend ist.
Das sind einige der Tweets, die an Anne Matuschek gerichtet waren. Nach eigenen Angaben wurde sie ein halbes Jahr lang bedroht und angefeindet. Als dann damit gedroht wurde, dass nach der Grundschule ihres Sohnes gesucht wird, beschließt sie, Twitter zu verlassen und macht das öffentlich. Wer belästigt wird, kann sich zwar theoretisch an Twitter wenden und darum bitten, die betreffenden Accounts zu sperren, praktisch passiert das aber selten. Und selbst wenn, einen neuen Account zu erstellen, ist nicht zeitaufwendig. Außerdem kommunizieren SIF-Twitterer anders und seien deshalb schwieriger zu erkennen, meint Christoph Kappes.
Wir haben es mit sprachlichen und anderen Versteckspielen zu tun, Camouflage-Techniken würde ich sie mal nennen, sodass es sehr schwer zu erkennen ist, ist das jetzt die Benutzung von, ich sag mal, Nazi-Provokationen oder Hitler-Zitaten oder ähnlichem, oder ist das ernst gemeint?
Das Versteckspiel zeigt sich schon an der Sprache, die SIF-Twitterer verwenden.
Wann haben Trolle das Wort Allmann annektiert?
Fragt Twitter-Nutzerin Jawa Negolesorch denn.
Bei POC meint es nämlich kartoffelige Verhaltensweisen bei weißen Deutschen. Zum Beispiel, Klaus hat angeboten, mich nach Hause zu fahren und wollte dann 5 Euro Tankgeld von mir. So ein Allmann.
SIF-Twitterer wollen sich also abgrenzen, nutzen aber Codes, die eigentlich von anderen kommen. Auffällig ist, dass sie neben der kodierten Kommunikation häufig mit religiös konnotierten Wertesystemen wie Moral und Schuld argumentieren.
Dann geh halt deinen Weg und spiel nicht die Moralapostel,
schreibt ein Nutzer, als sich Anne Matuschek von Twitter verabschiedet. Das werfen viele der sogenannten SIF-Twitterer Feministinnen vor, dass sie selbstgerecht sind und ihren eigenen Moralvorstellungen nicht standhalten. Es geht bei SIF-Twitter um Aufmerksamkeitsdefizite und um Deutungshoheit. Wer hat das Recht zu kritisieren? Wie darf kritisiert werden und vor allem in welchem Ton? Wie man Trolle bekämpft, erklärt Boku, der von vielen als solcher gesehen wird.
Der Troll schaltet die Herdplatte an und sagt, komm, fass mal an. Fasst der Angesprochene hin, ist er selbst schuld. Dreht er sich um und geht, wird er in Ruhe gelassen.
Dass man Trolle, egal ob vermeintliche oder echte, nicht unterschätzen sollte, zeigen nicht nur die menschenverachtenden Tweets, sondern auch die Tatsache, dass kaum einer über Sift-Twitter öffentlich sprechen möchte. Online-Journalist Boku hat sich doch dazu bereit erklärt, denn
erstens, ich bin eine Attention-Whore. Zweitens, es belustigt mich, den Allmanns genau zu sagen, wie man verhindern kann, weiter getrollt zu werden, weil sie es niemals umsetzen werden können. Drittens, Bananenweizen-RU wird sich hoffentlich furchtbar darüber aufregen, dass ich das getan habe. Denn was Allmanns oft vergessen, Trolle trollen auch andere Trolle.
Asadi Peshman über das Sift-Twitter-Phänomen. Und auch wenn es bei diesem Thema schwerfällt, das zu sagen, weil wir uns selber natürlich keine Trolle eintreten wollen, aber Ihre Meinung zu dem Thema würde uns auch interessieren unter breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und mich, Markus, entschuldige, würde natürlich deine Meinung dazu interessieren.
Ich habe das beobachtet und finde, also was da sozusagen in diesem Dunstkreis mehr oder weniger gesagt wird, schon sehr hart, was da Menschen angetan wird. Und ich finde halt dieses, wir sind halt nur Trolle und das muss man halt abkönnen, empfinde ich schon als Augenwischerei, weil in dem Moment, wo man feststellt, man verängstigt da jemanden und sozusagen tut ihm in dem Sinne sozusagen so Gewalt an, dass er sich nicht mehr seines Lebens sicher ist, also auch jetzt nicht vielleicht konkret, aber im übertragenen Sinne, und dann sagt, das ist doch aber nur Trollerei. Ich finde, dann dehumanisiert man sich so ein bisschen, weil dann lässt man völlige Empathie vermissen und ich sehe, da gibt es keine Rechtfertigung für, meiner Meinung nach. Und andererseits ist es aber tatsächlich so, wenn man das liest, denkt man so, da ist doch niemand an irgendwas interessiert. Man muss das tatsächlich wahrscheinlich einfach ausblenden. Und dann frage ich mich wieder, aber kann man da wirklich nichts zu sagen oder muss man nicht sowas anprangern?
Genau, das sehe ich nämlich so, dass das Wichtigste ist die Debatte darüber. Also ich finde das natürlich auch nicht gut, aber ich finde es noch viel wichtiger, dass es eine Debatte darüber geht. Ich habe nämlich gerade dieses phänomenale Buch gelesen von Timothy Garton Ash, Redefreiheit, ziemlich dick, 600 Seiten. Und der sagt, wir brauchen so viel Meinungsfreiheit, so viel Bewegungsfreiheit wie möglich und wir müssen eine robuste Zivilität entwickeln gegen solche Phänomene und wir müssen durch einen Dialog versuchen, eben uns dagegen zur Wehr zu setzen. Und darum sehe ich es so ambivalent. Ich finde es schlimm, aber ich finde es auch viel besser noch, dass wir darüber reden sozusagen und das dadurch ein bisschen abwenden können.